Das ist der Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs. Und ich spreche heute mit dem Chefarzt der Allgemein-, Viszeral-, Minimalinvasiven- und Thoraxchirurgie Traunstein und Bad Reichenhall, Dr. Thomas Langwieler. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Dr. Langwieler, unser Thema heute ist die minimalinvasive Chirurgie. Vor allem um die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet soll es gehen. Aber ganz kurz wollen wir Sie noch mal kennenlernen, bevor wir beginnen. Was ist denn Ihr Lieblingsort in der Region bei uns?
Ja, schon das Chiemgau und der Ruperti-Winkel. Hier fühle ich mich schon wohl, gerade wenn man möglichst viel draußen sein kann, was der Rupf jetzt nicht immer hergibt, aber im Grunde genommen ja. Und gerne mal abends mal nach Salzburg oder mal nach München, auch am Wochenende. Das ist so, dass, wie ich es gerne habe.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Ja, jegliche Form von Pasta, vorzugsweise auf italienische Art und Weise, mit oder ohne Meeresfrüchte. Das ist so das, was, wofür ich stehe. Ja.
Lieblingssport?
Feldhockey. Schon seit vielen Jahren. Ich habe lange Zeit als Torwart gespielt. Jetzt lässt es leider die Zeit nicht mehr zu, aber das ist nach wie vor mein Lieblingssport. Neben auch ja, Volleyball und ein bisschen Rudern. So. Aber Feldhockey war immer so meine große Leidenschaft.
Also wenn ich jetzt richtig höre, dann sind Sie nicht so ganz aus dem Chiemgau oder aus dem Berchtesgadener Land. Wie kommen Sie denn zum Klinikum Traunstein und wie lange sind Sie denn hier schon?
Also gekommen nach Bad Reichenhall bin ich 2015 im Dezember. Ich war vorher 30 Jahre lang in Hamburg, habe auch meine Ausbildung in Hamburg gemacht und bin seit Februar diesen Jahres leite ich auch die Chirurgie hier im Standort Klinikum Traunstein.
Und wie gefällt es Ihnen bei uns?
Sehr gut, sehr gut.
Gut, das ist schön. Dann gehen wir in, darf man das sagen, medias res oder kommen wir zum eigentlichen Thema. Minimalinvasive Chirurgie. Was bedeutet das denn so ganz allgemein?
Minimalinvasive Chirurgie steht für auch im Volksmund für die sogenannte Schlüssellochchirurgie. Das heißt, wir bedienen uns kleinster Öffnungen, über die wir sogenannte Trokare, das sind, muss man sich vorstellen, wie kleine, so wie Bleistifte im Durchmesser über die Bauchwand oder auch im Brustkorbbereich zwischen den Rippen hindurchschieben und durch diese Arbeitshülsen dann die Instrumente einführen, um im Körper dann unter anderem auch hochkomplexe Eingriffe durchführen zu können.
Und wo bzw. wann und bei wem wird diese Technik angewandt?
Die Chirurgie hat sich in den letzten Jahren extrem stark gewandelt. Immer mehr Kliniken und auch Chirurgen, Gynäkologen, Urologen. Also es ist kaum noch aus irgendeiner jedenfalls schneidenden Fachdisziplin wegzudenken, die minimalinvasive Chirurgie. Lange Zeit wurde gesagt, es ist deutlich schmerzfreier. Die Leute kommen viel schneller auf die Beine. Man hat aber in vielen großen Studien bewiesen, dass auch Patienten, die offen operiert werden, adäquat mit Schmerzmitteln therapiert werden, auch gut und schnell auf die Beine kommen. Das, was dahinter steht, ist aber, dass ich diese großen Inzisionen vermeide, aus denen wieder die eigenen Komplikationen entstehen können, wie zum Beispiel nach Jahren dann Narbenbrüche oder große Verwachsungen. Wir sehen, dass bei den Patienten, die mit der minimalinvasiven Technik operiert worden sind, deutlich weniger Verwachsungen entstehen als bei der sogenannten offenen Technik.
Warum? Also warum entstehen da deutlich weniger solche Verwachsungen oder wieder Aufbrüche?
Also deutlich weniger Verwachsungen entstehen alleine dadurch, weil ich weniger mit meinen Händen zum Beispiel im Bauchraum manipuliere. Ich muss ja, wenn ich im Bauchraum operiere, den Darm zum Beispiel beiseite halten. Deshalb operiert man ja meistens zu zweit, wenn nicht sogar zu viert bei großen Operationen. Bei der minimalinvasiven Chirurgie ist es oft so, dass man nur zu zweit operiert. Man hat einen Kameramann, der ebenfalls die Kamera und ein Instrument hält und der Operateur, der beide Hände mit den Instrumenten verbunden dann eben hat. Und wir sehen eben durch diese wenigen Manipulationen, die Patienten werden auch zum Teil auf den OP-Tischen oder mit dem OP-Tisch extrem gelagert. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel im Bereich des Enddarms operieren, tief im Becken, dann stellen wir die Patienten jetzt nicht richtig auf den Kopf, aber doch so in Kopftieflage, dass der gesamte Dünndarm in Anführungsstrichen nach oben rutschen kann, ja, sodass wir freie Sicht haben. Also wir bedienen uns auch der Physik dabei, der Schwerkraft, dass wir Organe dadurch verlagern können. Der Bauch wird ja mit CO2 aufgeblasen, das heißt, es bildet sich wie ein Zelt über den Organ, dass wir freie Sicht haben. Aber trotzdem ist es manchmal doch sehr mühsam, gerade bei adipösen Patienten, den Darm dann so zu verlagern, dass wir freie Sicht haben. Und nur dann sollte man auch in der Technik operieren, wenn man freie Sicht hat, um den Patienten nicht unnötig zu gefährden.
Was sind denn dann die Vorteile von dieser Technik?
Naja, die Vorteile sind dann, was ich eben sagte. Sie haben eben keinen großen Schnitt, der ja wieder zusammenheilen muss. Und gerade bei etwas adipöseren Patienten kommt es eben schnell dazu, auch mal, oder nicht schnell, aber es kommt dann mal hin und wieder zum Nahtbruch nach Wochen oder Monaten, sodass sich dann Narbenbrüche ausbilden, die mühsam wieder verschlossen werden müssen. Das wäre zum Beispiel die klassische Indikation. Wir sehen aber auch, dass wir mit der minimalinvasiven Chirurgie auch in Körperregionen kommen, die sonst sehr schwer zugänglich sind, also in der offenen Technik. Also, dass wir eben da wir arbeiten mit Kamerasystemen, das sind sogenannte 4K-Systeme, die wenigsten meistens haben zu Hause, haben HD. Wir arbeiten mit 4K, mit 5 mm Optiken, wir haben einen Zoom, sodass wir alles in 20-facher Vergrößerung sehen können und wie gesagt, eine Bildschärfe, die kaum vom Auge zu erfassen ist. Und das aber in 5 mm. Das heißt, also wir haben früher gab es nur 10 mm Kameras, also sprich Optiken. Wir führen ja eine Optik ein und die Kamera hängt praktisch hinten dran. Inzwischen sind wir aber so weit, dass wir es mit 5 mm Optiken gehen, also im Bauch- und Thoraxbereich. Und ich weiß, dass die Kollegen der Unfallchirurgie, wenn die Knie spiegeln oder auch bei den Hysteroskopien, also die Gebärmutterspiegelung, dass das mit 3 mm Optiken geht.
Gibt es denn dann auch Nachteile bei so einer Technik?
Die Nachteile sind, dass sie in 2D unterwegs sind. Wenn sie jetzt nicht, ich glaube, da kommen wir im Laufe der Sendung noch zu, mit dem Roboter operieren, haben sie nur eine Zweidimensionalität. Das heißt, sie müssen lernen, damit zurechtzukommen mit dieser Zweidimensionalität. Das heißt, dass sie schauen müssen, wie ihre Instrumente liegen, dass sie sich daran gewöhnen, dass sie eben nur immer auf den Monitor gucken. Wir gucken ja nie nach unten auf den Patienten beim Operieren, sondern wir gucken immer geradeaus auf den Monitor. Da muss man auch lernen, dass man ergonomisch steht, dass man die Monitore so ausrichtet, dass man nicht völlig krumm immer um die Ecke gucken muss, sondern man steht gerade idealerweise, hat den Patienten in der optimalen Höhe auf dem OP-Tisch liegen, damit man eben auch in aller Ruhe operieren kann. Und wichtig ist eben die sogenannte Triangulation. Sie brauchen also einen bestimmten Winkel, wie die Instrumente zueinander stehen, damit sie sich beim Operieren selber mit den Handgriffen zum Beispiel nicht behindern.
Lernt man sowas dann einfach durch Übung oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, es gibt verschiedene Trainingsmodelle, die sogenannten Pelvi-Trainer, so heißen die. Das sind also im Prinzip wie Plastikbecken mit einer Gummimatte obendrauf, durch die wir die jungen Assistenten und Assistentinnen anlernen, diese Hülsen in den Körper einzubringen. Um dann eben erstmal so, das sind so ganz einfache Übungen, da müssen Sie Perlen sortieren, da müssen Sie Gummibänder um, so kleine Pfosten spannen, damit Sie erstmal überhaupt lernen, Sie haben ja, wie gesagt, Sie können ja nicht sehen, was Sie tun, sondern Sie sehen es ja nur über die Kamera. Und deshalb schauen Sie auf den Monitor und Sie brauchen einfach eine gute Hand-Augen, wie man sagt, Kommunikation, dass das eben gut funktioniert, dass Sie auch das tun, was Sie da auf dem Bildschirm sehen. Denn Sie können ja nicht, wenn Ihnen jetzt mal irgendwas nicht gelingt, dass Sie das so richtig gut beiseite halten, dann können Sie nicht mehr eben mit der Hand dahin gehen und das beiseite schieben, sondern Sie können es ja nur mit Ihren Instrumenten oder Sie müssen Ihren Assistenten dann einsetzen und sagen, nimm dein Instrument und zieh mir dieses Gewebe oder halt mir den linken Leberlappen zum Beispiel mal ein bisschen hoch, damit ich da drunter durchkommen kann mit meinen beiden Instrumenten. Das ist also man muss extrem gut kommunizieren und es ist auch ganz wichtig bei der laparoskopischen, also minimalinvasiven Chirurgie, dass sich immer nur einer bewegt. Stellen Sie sich vor, wenn der Kameramann unruhig ist und mit der Kamera immer so ein bisschen hin und her geht, Sie haben ja einen Plan im Kopf, ähnlich wie ein Schachspieler. Sie sind im Prinzip immer 2-3 Züge voraus beim Operieren und Sie müssen sich jedes Mal wieder neu konzentrieren. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie mit einem eingespielten Team operieren. Allerdings ist es auch so, dass wir auch, sagen wir mal, die vermeintlich etwas leichteren Eingriffe wie Blinddarmentfernung, Gallenblasenentfernung mit jungen Assistenten an der Kamera machen, damit sie es lernen. Denn anders lernen sie es nicht. Die ersten Eingriffe, die ersten 50, 60 Eingriffe stehen die nur an der Kamera, um die Kamera zu lernen. Weil das ist eine Optik, die guckt 30 Grad, also nicht geradeaus. 0 Grad, sondern 30 Grad. Und mit den 30 Grad kann ich auch durch das Hin- und Herschwenken der Optik einen anderen Winkel. Ich kann damit praktisch fast um die Ecke gucken. Aha. Das müssen die aber lernen. Und das ist nicht so, das kann man nicht von jetzt auf gleich. Also wir sehen es immer wieder, dass die jungen Damen, die aus dem Studium kommen, oft geschickter sind als die Herren. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Und wir sehen auch, dass die Generation, die viel jetzt so an der Konsole gespielt hat, dass die auch deutlich schneller diese Technik lernen.
Echt?
Ja, ich hatte keine Konsole, aber wir haben es trotzdem irgendwann gelernt. Ja, also das sieht man immer wieder. Das hat aber was wieder mit der Auge-Hand-Kommunikation zu tun, dass man einfach schneller unterwegs ist, dass man auf solche Sachen reagieren kann, was man sieht auf dem Monitor.
Ist das dann auch so der gravierende Unterschied oder zwischen einer minimalinvasiven Operation und einer in Anführungszeichen klassischen Operation?
Ja, sicher. Sie haben bei der klassischen Operation haben Sie ja auch immer noch den. Früher war das immer so, dass man sagte, ja, da fehlt mir der tastende Finger. Wenn Sie aber viel diese Technik anwenden, und das tun wir jeden Tag an beiden Standorten, sowohl in Traunstein als auch in Reichenhall, dann lernt man sehr schnell mit diesen Instrumenten auch zu tasten, wie ein verlängerter Finger. Und dann kommt das Auge dazu und man lernt, Gewebe zu beurteilen. Ist das entzündlich? Ist das tumorös? Ist das weich? Ja, man lernt die Unterschiede kennen. Und wie gesagt, wir arbeiten 4K, 20-fach vergrößert. Das erleichtert das natürlich auch nochmal sehr.
Seit wann gibt es diese Technik?
Die Technik gibt es schon ziemlich lange. Herr Mühe, das ist ein deutscher Chirurg, der hat 1984 die erste Gallenblase entfernt. So auch ein französischer Chirurg. Also es entwickelte sich da rasant. In Deutschland war es der erste, der eine laparoskopische Operation gemacht hat, war Kurt Semm in Kiel. Ein Gynäkologe, ein wirklicher Pionier, der die erste Blinddarmentfernung vollzogen hat mit seinen Instrumenten. Was uns natürlich als Bauchchirurgen heute noch wehtut, dass es ausgerechnet ein Gynäkologe war, der es getan hat. Nein, natürlich nicht. Aber Herr Semm war oder Professor Semm war wirklich ein unglaublicher Kopf, was der alles, also sich für Gedanken gemacht hat, auch mit den Firmen zusammengearbeitet, um das weiter voranzutreiben. Und wir sind immer kleiner geworden. Wir hatten am Anfang nur 10 mm Instrumente, ob das die Fasszange war oder die Optik. Inzwischen sind wir bei 3 mm, 5 mm. Also das hat sich doch erheblich entwickelt. Das ist natürlich, die Firmen haben auch viel investiert, weil man auch das Potenzial dieser Technik erkennen konnte.
Also immer kleiner geworden, haben Sie schon gesagt. Was hat sich da sonst getan in den letzten Jahren auf diesem Gebiet?
Wir haben die Möglichkeit, jetzt auch inzwischen mit sogenannten Klammernahtgeräten zu arbeiten, was lange Zeit nicht ging. Ein großer Sprung in der minimalinvasiven Chirurgie war, dass die Firmen sogenannte Ultraschallscheren entwickelt haben. Das sind Scheren, die über Ultraschall und Wärme, mit denen man Gefäße und Gewebe durchtrennen kann. Das ging früher nur ähnlich so wie mit dem elektrischen Messer oder elektrischen Skalpell. Und das war sehr mühsam im Bauch, weil da eine relativ starke Rauchentwicklung ist. Dann sieht man mit der Optik wieder etwas schlechter. Und dieser Schritt, dieser Ultraschallscheren, der hat diese Art von Chirurgie nochmal richtig weit nach vorne gebracht. Und da gibt es also verschiedene, man sagt dazu, Devices von allen möglichen Firmen, die man inzwischen einsetzen kann. Ob das jetzt so auch nur die bipolare Koagulation, also sprich das Veröden von Gefäßen ist, oder aber mit Ultraschall Gewebe zu durchtrennen. Und das ist das, was wir klassisch machen.
Was sollte sich noch verbessern oder was sagen Sie, wo gibt es vielleicht noch Bedarf, was sich da auf diesem Gebiet noch verbessern könnte, sollte?
Also bildtechnisch sind wir inzwischen so weit, dass es, glaube ich, kaum noch weiter verbessert werden kann. Was man aber mehr sieht, ist eben, dass wir immer mehr 3D-Optiken einsetzen. Also gerade jetzt, was auch die Roboterchirurgie angeht, ja, ist ja fast ausschließlich, wird das in 3D gemacht. Instrumententechnisch ist das praktisch ausgereizt. Das hat ja auch damit zu tun, die Instrumente müssen alle wieder aufbereitet werden. Mhm. Also im Gegensatz zu Amerika, wo alles weggeschmissen wird nach der Operation, sind unsere Instrumente eben so, dass die wieder aufbereitet werden. Das heißt, die Damen und Herren in der Sterilisation nehmen die ganzen Instrumente auseinander, weil man natürlich keine Krankheiten übertragen will. Das sind spezielle Bäder, spezielle Spülbäder und die Instrumente müssen auseinandergenommen werden. Mhm. Wir sehen das gerade in der Adipositaschirurgie, also die Chirurgie der Fettleibigkeit, wenn man so sagen darf, dass die Instrumente auch da zwar eine Überlänge haben, aber dann ist es ausgereizt, weil sie die Stabilität nicht mehr haben. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein 5 mm Instrument und was Sie natürlich nicht wollen, ist, dass sich das durch äußeres Hebeln biegt innerlich. Das heißt, wenn Sie das Gewebe, sagen wir, verlieren, abrutschen, dass es wie so ein Peitschenschlag gibt. Das heißt, die Instrumente müssen auch starr sein, aber trotzdem so gut in der Hand liegen, dass man feinste Bewegungen damit ausführen kann. Also ich denke, ja, von den Optiken her und von den Instrumenten ist es eigentlich ausgereizt. Wir sehen es auch auf den Kongressen, die jetzt ja wieder losgegangen sind. Die letzten 2 Jahre war ja nicht viel. Aber wir haben jetzt gerade in Hamburg den großen Viszeralmedizin-Kongress gehabt, also mit den Gastroenterologen zusammen und die Chirurgen oder die Bauchchirurgen. Und da haben wir an den Ständen jetzt nicht so die großen Neuigkeiten gesehen, dass man sagte, wow, darauf haben wir schon lange gewartet. Also das ist nicht der Fall.
Wohin geht dann der Trend? Also woran arbeitet die Forschung gerade?
Naja, die Forschung arbeitet natürlich auch an sogenannten Nanorobotern, Nanopartikel. Das ist ja auch nochmal ein ganz abgespacedes Thema, wenn man so will. Aber man sieht immer mehr, dass immer mehr Kliniken den Roboter einsetzen bei großen Operationen. Also sowohl gynäkologisch als auch urologisch, als auch die Bauchchirurgen, also sprich wir die Viszeralchirurgen. In der Thoraxchirurgie findet sich der Roboter inzwischen auch. Und das ist eigentlich so die, wenn man so will, die Technik der Zukunft, das immer mehr. Natürlich wird man auch immer noch konventionell laparoskopisch operieren oder thorakoskopisch. Das geht ja gar nicht anders, weil sie nicht jede Operation mit dem Roboter machen können. Aber der Roboter ist schon, glaube ich, so inzwischen so das jetzt so die High-End-Strecke der Laparoskopie.
Zu dem Roboter kommen wir gleich. Gibt es noch andere Trends irgendwie auf dem Gebiet in der minimalinvasiven Chirurgie oder sagen Sie, das ist es jetzt eigentlich?
Ja, das ist es jetzt eigentlich. Also was man eventuell noch gucken könnte mit diesen Klammernahtgeräten, dass man die noch feiner, noch kleiner baut. Aber sie unterliegen bestimmten Limitationen und das geht dann technisch einfach, ist das nicht mehr umzusetzen.
Die neuesten Entwicklungen in der minimalinvasiven Chirurgie, das ist heute unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und mein Gesprächspartner ist der Chefarzt der allgemein viszeral-, thorax- und minimalinvasiven Chirurgie Traunstein und Bad Reichenhall, Dr. Thomas Langwieler. Grüße Gott nochmal.
Ja, guten Abend.
Wir haben gerade schon über die Entwicklungen dieser Operationsmethode gesprochen. Da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Ein ganz aktueller und neuer Trend ist der Einsatz von Robotern. Herr Dr. Langwieler, das haben Sie mir auch schon verraten. Wie sieht es denn aus am Klinikum Traunstein mit den Robotern?
Wir beschäftigen uns extrem stark mit diesem Thema, fachübergreifend. Also die Kollegen der Urologie, die Kollegen der Gynäkologie und wir von der Bauchchirurgie sind natürlich extrem daran interessiert, auch diese Technik hier in Traunstein zu etablieren. Und so wie es aussieht, werden wir wohl diesen großen Wunsch nächstes Jahr umsetzen können. Also in 2023 werden wir den Roboter auch am Klinikum Traunstein zur Verfügung haben.
Ist das denn noch was Besonderes oder gibt es an den meisten oder an vielen größeren Kliniken so einen Roboter?
Bisher war es den Unikliniken fast ausschließlich vorbehalten, diesen Roboter einzusetzen. Es gibt inzwischen aber immer mehr Krankenhäuser, die, wichtig vor allen Dingen, fachübergreifend diese Technik einsetzen. Ist natürlich eine Rieseninvestition, die man dann tätigt. Das ist dieses Medizingerät, wenn man so will. Das kostet weit über 1 Million, fast an 2 ran. Und man muss natürlich auch so ein bisschen gucken mit den Folgekosten. Und deshalb muss man mit mehreren Fachdisziplinen dieses Thema aufgreifen, damit auch diese Technik fast Tag und Nacht, wenn man so will, genutzt werden kann.
Und Sie haben es gerade gesagt, es ist ein großer Wunsch, der dann in Erfüllung geht. Warum? Was ist das Besondere an so einem Roboter?
Ja, Sie haben bei dem Roboter, ist auch nochmal ein bisschen andere Technik als bei der laparoskopischen, also bei der, sagen wir mal, normalen laparoskopischen Technik, wo wir also mit beiden Händen die Instrumente führen. In dem Fall, wenn wir das System nehmen, so heißt dieses Medizintool Da Vinci, ist es eben so, dass Sie an einer Konsole sitzen. Sie stehen gar nicht mehr direkt am Patienten. Sie sitzen also an einer Konsole, schauen binokulär durch die Optik. Das heißt, Sie sehen das Bild dreidimensional und haben Ihre 3 Finger der linken und die 3 Finger der rechten Hand in sogenannten Schlaufen und arbeiten zeitgleich mit den Füßen, ähnlich wie ein Orgelspieler. Das heißt aber, Sie haben jetzt nicht ein permanentes Durcheinander, aber Sie haben zum Beispiel, wenn Sie die Ultraschallschere einsetzen, das machen Sie dann nicht mit der Hand, sondern das machen Sie mit dem Fuß. Sie können das System einfrieren, um die Kamera neu zu positionieren. Das ist alles möglich. Was Sie brauchen, ist extrem gut geschultes und eingespieltes Personal. Sie brauchen also einen Tischassistenten, der auch die Instrumente wechselt, beziehungsweise selber noch ein Instrument freihändig in der Hand hat. Ganz ohne geht es nicht. Und natürlich auch von Seiten der OP-Pflege brauchen Sie Personal, was sich mit dieser Technik auskennt, gerade wenn es um den Instrumentenwechsel geht. Sie wechseln ja mal, zum Beispiel müssen Sie dann nähen, dann brauchen Sie einen Nadelhalter, dann brauchen Sie eine Ultraschallschere und das muss dann gewechselt werden. Und das muss man sich so vorstellen, dass der Chirurg dann kommuniziert also sitzt an der Konsole und kommuniziert dann mit dem Saal. Aber, und ist auch im Saal. Könnte auch sein, dass er vor der Tür sitzt und draußen operiert. Das ist alles möglich. Also, ja, das ist ja, die Technik kommt ja aus der Raumfahrt. Es war ja klar, woher das kommt. Es musste irgendwie, wenn da oben jemand krank wird und der muss unter Umständen operiert werden, wie soll das gehen? Den mal eben da hochfliegen und zurückholen geht natürlich nicht. Also gibt es immer jemanden, der Narkose erfahren ist, der auch gewisserweise chirurgische Erfahrung hat. Und mit dieser Konsole kann man dann von der Erde aus im Weltraum operieren. Damals war das der große Hype, als diese Technik aufkam, dass ein Chirurg in Amerika einen deutschen Patienten an der Gallenblase operiert hat. Also das ist dann eben über diese Entfernung möglich. Ja. Okay. Klingt unwahrscheinlich, aber es ist in der Tat so. Ist natürlich jetzt nicht das Ziel, dass man dann zu Hause sitzt und von zu Hause aus operiert, aber dass man natürlich, man braucht eine bestimmte OP-Ausstattung, wo diese Konsole eben steht, und der Chirurg ist in den meisten Kliniken, befindet sich im gleichen Saal wie auch der eigentliche Roboter, der aus mehreren Armen besteht, steht dann eben.
Genau, das ist jetzt meine nächste Frage, weil so ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen. Also Sie sitzen an der Konsole und haben schon gesagt, Sie müssen mit Händen und mit Füßen arbeiten und auch gut kommunizieren. Aber wie sieht das dann aus? Also man stellt sich ja immer den klassischen Operationssaal da irgendwie vor. Der Patient liegt da. Normalerweise, kennt man aus den Arztserien, kommt dann der Chirurg mit der Krankenschwester, dann wird aufgeschnitten und dann geht's los. So, wie ist es dann mit so einem Roboter?
Ja, wenn Sie den Roboter einsetzen, ist es auch so, Sie beginnen die Operation in normaler laparoskopischer Technik. Sie müssen ja erstmal die Zugänge, nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Bauchoperation, völlig egal welcher Fachrichtung, müssen Sie erstmal die ersten Trokare setzen, damit Sie überhaupt den Bauch mit Gas aufblasen.
Aber macht das auch der Roboter oder machen Sie das dann?
Nein, es ist nicht so, dass der kleine grüne Mann reinkommt mit einer Sprache, die man nicht versteht und selbstständig anfängt. Nein, das sind natürlich immer erfahrene Ärzte, die die Operation machen, die Operation auch anfangen und auch bis zum Ende durchziehen. Und man fängt ganz normal an und setzt die ersten Trokare, bläst den Bauch mit Gas auf und dann fährt man praktisch wie ein Stativ über den Patienten und da sind dann bis zu 4 Arme dran und an diesen Armen sind die Instrumente und die führt man durch die Trokare dann in den Bauch und dann kann erst der Chirurg an der Konsole arbeiten. Vorher kann der gar nichts. Also das ist nicht so wie in der Autoindustrie, wo so Teile sind, was man ja manchmal so sieht und dann wird das Auto lackiert oder dann werden bestimmte Sachen geschweißt, so punktgeschweißt. Das sind ja nur eingeübte Algorithmen, weil es immer gleich ist. Das geht aber im Patienten nicht. Und ich weiß, als wir angefangen haben, vor vielen, vielen Jahren in Hamburg mit dem Roboter zu operieren, bekamen wir Zuschriften aus ganz Deutschland, weil Patienten der Hoffnung unterlagen, ich möchte vom Roboter operiert werden. Also der Roboter operiert nicht, sondern der Chirurg oder der Urologe oder der Kollege aus der Gynäkologie operiert, nur dass er eben den Roboter, diese Instrumente so einsetzen kann, wie er es braucht. Das ist auch ein bisschen anders von der Operationstechnik, weil sie nicht mehr haptisch unterwegs sind. Man muss es lernen, dass man Gewebe mit diesen feinen Instrumenten anfasst und dann muss ein geschultes Auge sehen, welche Konsistenz dieses Gewebe hat. Also das ist eben, weil sie ja über einen Tool verfügen, mit dem sie in der Ferne was anfassen, aber das natürlich nicht mehr direkt anfassen, weil sie ihre Finger gerade, also bei diesem System, in diesen Schlaufen haben. Es sind also keine normalen Handgriffe wie bei der Schere hinten oder wie bei der Zange, sondern sie haben das halt nur in diesen drei Fingerschlaufen und damit operieren sie entsprechend. Und damit geht ihnen natürlich die Haptik verloren. Trotzdem ist es ganz anders von der Bewegung, weil sie mit der Schere zum Beispiel die Schere so drehen können, dass sie auf sich zuschneiden, was bei bestimmten Situationen sehr von Vorteil ist. Oder wenn Sie nähen. Beim Nähen ist es so, dass meine Drehbewegung der Hand ja bei 270 oder 230 Grad ist dann Schluss. Dann kann ich einfach nicht mehr. Beim Roboter kann ich aber eine 360 Grad Bewegung machen. Und das macht es dann oft so einfach, weil wir ja auch viel im Bauch nähen müssen bei bestimmten Operationen. Und das ist einfach unschlagbar. Das kriegen Sie so freihändig nie so gut hin wie mit dieser Technik.
Nur, dass ich es jetzt richtig verstanden habe. Also, Sie legen die Zugänge und dann kommt der Roboter über den Patienten, an dessen Arm sind die Instrumente und Sie sind über diese Schlaufen mit den Armen verbunden und können dann die Instrumente steuern, oder?
Sie steuern über Ihre Hände eben diese Instrumente und Sie können dann durch diese intelligente Technik, Sie haben die Kamera, haben zwei Instrumente in Bewegung und ein drittes starr eingesetzt, um zum Beispiel Gewebe wegzuhalten. Ich kann aber dann auch mit einem Tastendruck auf das Instrument, was bisher stillgestanden hat, wechseln und lasse das andere eingefroren. Also ich habe immer zwei Instrumente, die ich bewegen kann und das dritte kann ich einfach zuschalten, so wie ich es will. Also das ist jetzt so, das sind die Marktführer momentan, dieses Da Vinci-System. Es gibt inzwischen ein anderes System, das ist das ganze Hugo-System von der Firma Medtronic. Klingt so ein bisschen lustig, aber auch da ist es so 3D und wir haben das System auch schon getestet in so einem Truck, also noch nicht im Patienten, aber in so einem Truck. Und auch das ist ein sehr schönes Tool. Also da ist viel Bewegung auf dem Markt, weil man sieht, dass die Nachfrage so stark gestiegen ist. Mhm.
Kurz zusammengefasst, was sind die Vorteile von so einer Roboter-Operation? Sie haben gesagt, beim Nähen ist es einfacher. Was gibt es für weitere Vorteile?
Die weiteren Vorteile sind, dass bei Untersuchungen rausgekommen ist, dass man noch schmerzfreier unterwegs ist. Weil beim normalen laparoskopischen Operieren kommt es doch immer wieder zu Hebelbewegungen in der Bauchdecke durch die Instrumente. Beim Roboter ist es aber anders, weil der hebelt nicht, weil der sich einer anderen Technik bedient. Ja, und das ist eben was. Und dass sie eben mit die Hände bzw. ihre Instrumente so abwinkeln können, wie sie es eben mit der normalen Laparoskopie nicht machen können. Das liegt einfach an denen, weil die Instrumente komplett anders gelagert sind. Das muss man sich vorstellen wie ein Kugellager, wo das halt immer um 360 Grad geht, während ich ja, wenn ich eine Schere in der Hand habe, es gibt Instrumente, die kann man vorne leicht abwinkeln, aber dann habe ich halt immer nur eine Richtung. Ja, und da muss ich dann außen drehen, damit die Schere vorne hochgeht. Und bei dem Robotersystem drehe ich halt einfach nur, dann geht die Schere vorne hoch oder runter oder zur Seite, so wie ich das brauche.
Welche oder gibt es auch Risiken bei der Arbeit mit solchen Robotern?
Naja, die Risiken sind immer da, wenn sie minimal invasiv operieren, dass sie halt auch dann Komplikationen beherrschen müssen. Wenn es zum, auch wie beim offenen Operieren, klingt jetzt böse, aber wenn es mal zu einer Blutung kommt, dass sie das auch beherrschen, weil sie dürfen immer nicht vergessen, sie operieren durch eine geschlossene Bauchdecke. Sie können ja nicht mal jetzt mit einem Tupfer oder den Sauger direkt dahin halten, damit sie es unter Kontrolle kriegen. Aber das kann man laparoskopisch oder auch mit dem Roboter, legt man natürlich da den Sauger hin, macht sich einen Überblick in aller Ruhe und stillt die Blutung. Ist jetzt nicht das Riesenthema, aber das sind so Sachen, die man üben muss. Und deshalb kann man auch nicht sagen, wir kaufen morgen einen Roboter und übermorgen sitzen die Chirurgen und operieren. Man muss dann spezielle Kurse belegen und man muss einen richtigen Führerschein machen, um mit dieser Technik umgehen zu können. Also das ist weit gefehlt. Beim laparoskopischen Operieren habe ich eben gesagt, die Assistenten fangen an mit der Kameraführung. Hier ist es so, dass hochprofessionelle Schulungen stattfinden, bevor man überhaupt das erste Mal im Modell operiert. Das geht gar nicht anders, weil die Technik zu komplex ist. Und das muss auch eingespielt sein. Das müssen halt so, dass man auch möglichst schnell diese Trokare setzt und diesen Roboter, den eigentlichen Operationsroboter, dann über den Patienten schiebt. Also man sagt dazu andocken. Die Andockzeit muss dann runter, damit sie nicht unnötig Zeit im OP vergeuden. Denn jede Minute kostet x100 € im OP und das muss natürlich dann auch eingespielt werden.
Wenn jetzt dieser Roboter nächstes Jahr kommt, wie und wo wird der eingesetzt? Also gibt es da bestimmte Bereiche, bestimmte Operationen oder kann man den überall einsetzen?
Vornehmlich ist es schon so, dass die Kollegen der Urologie, der Gynäkologie und wir von der Bauchchirurgie den hier einsetzen wollen. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, die haben wir jetzt inzwischen auch schon gelernt, dass die Hals-Nasen-Ohrenärzte da mit bestimmten Tools arbeiten. Aber das muss ich zeigen. Also man muss anfangen, es muss eine Fachdisziplin oder zwei maximal müssen anfangen, aber dann muss es auch im großen Stil dann losgehen. Und auch die ganz kleinen Operationen wie Gallenblasenentfernung, Leistenbruch, so solche Sachen, wo man sagt, ja mein Gott, dafür brauche ich doch keinen Roboter. Das macht aber in der Anfangszeit, weil man halt diese Operation sehr häufig durchführt, gibt das viel Sicherheit, ja, dass man möglichst schnell wird, dass man die Tools kennt, dass man weiß, wie mache ich es an, geht nicht um Schnelligkeit dabei, sondern um Sorgfalt, aber das ist so wie ein neues Auto. Sie setzen sich ein neues Auto und gucken als vorne, aber sehen 1000 Lämpchen auf dem Display leuchten und wissen gar nicht, dass sie auch eine Sitzheizung hinten haben oder dass sie eine spezielle Düse haben, die in den Scheitel kühlt, so solche Sachen und das lernen sie, aber damit müssen sie sich auseinandersetzen. Es bringt nichts, wenn sie immer nur von A nach B fahren und nie gucken, was kann denn mein Auto eigentlich noch? Und genauso ist es auch mit diesem Tool, man muss es beüben. Und deshalb, wie gesagt, geht es nur, dass sie vorher diesen Führerschein machen für dieses Gerät, bevor sie überhaupt anfangen, mit diesem Gerät klinisch zu arbeiten.
Wie darf ich mir das dann vorstellen, diesen Führerschein in Anführungszeichen? Also, wo bekommt man den her, wer macht den und wie lange dauert das und was müssen Sie da alles lernen?
Es gibt spezielle Labore, unter anderem steht eins in Straßburg. Da muss man sich anmelden und da geht man mit dem gesamten Team hin und bekommt dann dort die Unterweisungen. Also es gibt auch an der Charité gibt es auch so eine Übungseinheit, aber meistens ist es so, dass die Kliniken, die sich mit dieser Technik auseinandersetzen, dann diese Kurse in Straßburg machen, dass die Mannschaft komplett geschult wird. Und man wird auch die ersten Monate von den Firmen begleitet. Ja, da ist also jeden Tag ist jemand da, der Hilfestellung gibt, der nochmal sagt, nee, das machen wir anders oder achten Sie darauf. Also geht es ja mehr meistens um die technischen Sachen. Der sagt einem dann nicht, wie ich das zu operieren habe, sondern der macht dann mehr den technischen Support, dass er steht und sagt, nein, das machen wir so, das machen wir so. Und das geht nur, wenn Sie es vorher trainiert haben, um dann noch weiterhin besser zu werden. Das geht aber relativ schnell, die Lernkurve ist sehr steil.
Wie lange dauert es dann ungefähr, wenn jetzt dieser Roboter kommt? Was meinen Sie, oder kann man das sagen, bis das ganze Team dann da fit ist und sagt, so, jetzt können wir den auf die Patienten loslassen?
Das kann ich noch gar nicht sagen. Das wird die Zeit, wird es bringen, weil, wie gesagt, jetzt haben wir es noch gar nicht. Ich habe in der Vergangenheit mal mit dem System gearbeitet. Da war das aber längst nicht so hochprofessionell mit den Schulungen, sondern das war, ich will nicht sagen, das war so ein Learning by Doing, sondern, aber es war nicht so hochprofessionell aufgestellt. Und die Firmen sind ja jetzt heute auch, dass die, wenn die kommen mit neuen Geräten, die dann eingeführt werden, dann muss erstmal die Medizintechnik ihr Go geben, bevor wir sowas einsetzen. Und dann begleiten die einen wirklich ganz eng und stehen steril mit am OP-Tisch oder hinter ihnen, um ihnen noch dann zu sagen, so, ne, dass sie, also die sind dann auch wirklich da und beobachten einen und geben auch ein Feedback und sagen, das war gut, aber da hätten sie, an der Stelle hätten sie noch das und das machen können. Aber das ist dann schon hochprofessionell. Und so wie die Erfahrungen sind aus der Vergangenheit, was ich auch so auf den Kongressen gehört habe, ist es eigentlich immer so, dass man sagt, so ab 80, 100 Eingriffe pro Operateur, also als Team, ja, sollte man eben dann, dass man dann mehr und mehr Routine bekommt.
Ist das denn für Sie eine große Herausforderung oder sagen Sie, ja, dann machen wir das halt jetzt auch noch mit dem Roboter?
Na, das ist schon eine Herausforderung, weil man natürlich diese Technik begreifen muss. Ob ich jetzt in meinem Alter noch jetzt der große Roboterchirurg wäre, das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist natürlich in meinem Interesse, dass die jungen, begeisterten Chirurgen und Chirurginnen, die wir in der Abteilung haben, dass die an dieser Technik sich jetzt festfressen und dass die, ja, da begeistert denn jetzt mitmachen. Und natürlich, man muss am Anfang, das muss man auch im Team vermitteln. Sie haben dann zwei, drei, die sagen so, die fangen jetzt an und die werden jetzt geschult und beginnen jetzt. Weil es macht keinen Sinn, dass Hans und Franz dann anfangen, sondern da muss man sagen, so, das ist das Team und die fangen an und alle anderen kommen danach und müssen sich unterordnen. Das heißt ja nicht, dass jetzt plötzlich nicht mehr in anderen Techniken operiert wird. Wir machen große Tumoroperationen auch nur in offener Technik. Wir machen sie in minimalinvasiver Technik. Und das ist ein weiteres Tool, was dazukommt, dass wir sagen, jawohl, bei den Entitäten, also bei den Erkrankungen, wie zum Beispiel Enterntumor, Rektumtumore zum Beispiel, das machen wir mit dem Roboter, weil wir da nochmal ganz andere Möglichkeiten haben in der Technik.
Dann zum Abschluss noch die Frage, ersetzt dann der Roboter den Arzt oder könnte das in der Zukunft der Fall sein oder ist das nicht so?
Nein, ich glaube nicht. Also was wir merken ist, dass bewegen sich auch ganz viele Sachen, wenn man zum Beispiel einen Notfallbericht diktiert, da gibt es inzwischen intelligente Sprachsysteme, die erkennen, wenn dann zum Beispiel das Wort Niereninsuffizient kommt, dann kommen gleich Algorithmen, wie ist das Kalium, wie ist das Kreatinin, dass man das mitdiktiert, dass man wird aufgefordert, nochmal zu gucken. Aber es wird immer so sein, dass es eine Arztentscheidung ist und ich wage zu bezweifeln, dass in den nächsten 100 Jahren ein Roboter im OP sitzt und man legt sich dahin. Also ich möchte das ehrlich gesagt nicht erleben. Nein, also ich glaube, das wird nicht kommen, weil es, wie gesagt, immer individuelle Entscheidungen sind und auch immer im Team. Der Roboter kann sich nicht beraten, der kann ja nur abgleichen, also wenn wir jetzt so einen R2D2 nehmen, Algorithmen abgleichen. Wir besprechen unsere Patienten im Team und sagen so, das ist das, und wenn wir zum Beispiel unsere Tumorkonferenz sehen, ja, da sitzen Strahlentherapeuten, da sitzen Onkologen, Gastroenterologen, da sitzen die ganzen beteiligten Mediziner hier aus der Klinik, sitzen eben da und diskutieren über einen Patientenfall und legen die beste Therapie anhand der international gültigen Leitlinien für den Patienten fest. Und so müssen Sie auch Chirurgie verstehen. Das ist ja nie so, dass ich jetzt Lust habe, das so und so zu operieren, sondern es ist eine Entscheidung im Team, dass wir sagen, jawohl, dann machen wir jetzt eine Anterorektum-Resektion oder dann nehmen wir die rechte Leber weg, weil wir da sehen, dass wir da am besten dann auch alle Tumoren entfernen können. Das sind immer Teamentscheidungen und so müssen Sie sich auch vorbereiten auf Operationen. Natürlich ist viel Routine dabei, aber jeder Patient ist individuell und es ist auch immer eine individuelle Entscheidung, wie und in welcher Technik operiert wird.
Dann sage ich vielen Dank, Dr. Thomas Langwieler, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Minimalinvasiven Chirurgie, Traunstein und Bad Reichenhall, für diese Einblicke in die minimalinvasive Chirurgie und die Entwicklungen auf diesem Gebiet. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Einen schönen Abend Ihnen noch.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.